Sekten heute, so heißt das Thema. Ich freue mich, dass Sie sich dafür angemeldet haben. Insgesamt etwa 40 Leute, wenn alle da sind. Man merkt spätestens dann, wie wichtig das Thema Sekten heute ist, wenn man zum ersten Mal plötzlich mit der Situation konfrontiert ist. Es klingelt an der Tür, zwei nette Menschen stehen da draußen und überreichen einem irgendeine Schrift und wollen mit einem ins Gespräch kommen. Wenn Sie ganz dunkel gekleidet sind, sind Sie wahrscheinlich Mormonen, sind Sie normal gekleidet, sind Sie vermutlich Zeugen Jehovas. Und man wird in Gespräche verwickelt, ohne es zu suchen und zu wollen. Und auf dem Gebiet ihrer Spezialitäten sind diese Menschen oft große Spezialisten und können stundenlang mit einem reden. Und da ist gut, man weiß Bescheid. Es ist auch durchaus so, dass mancher, der in eine Gemeinschaft geht, in ein CVJM, in eine Freikirche, also vielleicht irgendetwas, was jetzt nicht gerade die große Kirche mit dem Turm mitten im Dorf ist, der wird auch hin und wieder mal gefragt oder seine Kinder, ja, Augenblick mal, geht ihr in eine Sekte? Und dann muss man erklären, was der Unterschied ist zwischen solch einem christlichen Kreis und dem, was die anderen vielleicht nicht kennen. Ein sehr naher Freund von mir ist lutherischer Pfarrer in Österreich. Er wurde auch schon gefragt, ja, sind Sie in einer Sekte? Sie sehen, die Sache ist etwas relativ. Und da ist es gut, inhaltlich Hilfestellungen zu bekommen. Und ich freue mich, dass Dr. Lothar Gassmann sich bereit erklärt hat, zusätzlich zu dem Vorlesungsprogramm, das er hier im Hause hat, jetzt an diesen 7 Abenden dieses Seminar anzubieten. Und das kann er nicht selber sagen, das will ich mal sagen. Ich denke, man kann getrost sagen, er ist schon einer der führenden Fachleute in diesem Gebiet. Er hat seine Doktorarbeit an der Universität Tübingen über einen grundlegenden Aspekt der Auseinandersetzung mit der Anthroposophie geschrieben, hat inzwischen, ich denke, das umfangreichste Buch zum Thema Zeugen Jehovas geschrieben und sich also mit diesem Gebiet der Sektenkunde eingehend befasst. Und so könnte ich mir gut denken, das werden informative Abende für Sie. Ich heiße Sie einfach willkommen namens der Freien Theologischen Akademie und freue mich über Ihr Interesse. Und alles, was jetzt dann mit dem Inhalt des Seminars zu tun hat, wird Ihnen Dr. Gassmann sagen. Ich würde gerne mit Gebet beginnen und dann werden Sie in die Sacharbeit einsteigen. Vater im Himmel, wir leben in einer Zeit, wo manche Strömungen da sind, wo in Defizite der Lehre deiner Kirche hinein der eine und andere gekommen ist und hat irgendeine zugespitzte Lehre gebracht, Erkenntnisse, die man deinem Wort gar nicht findet. Und Herr, wir wissen und sehen immer wieder, dass hier Antworten gefragt sind und wissen manchmal so wenig. Wir bitten dich, dass du uns als Menschen, die aufgeschlossen sind für dich und dein Wort, Wegweisung gibst, Orientierung gibst in unserer Zeit, dass wir für uns und für andere Antworten finden, dass wir auch mit Menschen, die auf extreme Richtungen hin verführt worden sind, auch einmal das eine oder andere hilfreiche Gespräch haben können. Du lass diese Seminarreihe für jeden von uns hier zum Segen sein. Amen. So, für alle, die noch dazugekommen sind, während ich meine Ouvertüre hier gesungen habe, herzlich willkommen und schöne Abende miteinander, besonders diesen ersten gleich. Herr Gassmann sagte, es geht gleich richtig intensiv los, deswegen soll ich es kurz machen. Das will ich hier mitgetan haben.
Vielen Dank, Herr Stadelmann.
Ja, ich freue mich, dass Sie den zum Teil weiten Weg gemacht haben und sich interessieren für dieses Thema Sekten heute, Hilfen zur Orientierung. Also mein Name ist Lothar Gassmann, da steht ja alles hier drin, da muss ich nichts mehr dazu sagen, denke ich. Und Sie sind jetzt gespannt auf das Thema, Sekten heute. Heute also der erste Abend unter dem Thema, was ist eine Sekte? Sekten im Überblick. Ich habe 5 Teile. Erstens, was ist eine Sekte? Zweitens, woran erkennt man eine Sekte? Drittens, was macht Sekten attraktiv? Die Teile kommen alle nochmal dann. Viertens, wie warnt uns die Bibel vor Sekten? Und fünftens, wie können wir Sektenmitgliedern begegnen und helfen? Wir werden dann ungefähr so Viertel nach die erste Pause machen. Also, was ist eine Sekte? Woran erkennt man sie? Was macht Sekten attraktiv? Wie warnt uns die Bibel vor Sekten? Und wie können wir Sektenmitgliedern begegnen und helfen? Es ist heute ziemlich viel Information, die ich bringe. Sie können sicher auch Stichworte mitschreiben. Dann haben Sie das Wesentliche oder eben dann auch anhören. Also erstens, was ist eine Sekte? Der Begriff Sekte stammt aus dem Lateinischen und lässt sich aus 2 möglichen Sprachwurzeln ableiten. Aus sequi und aus secare. Vermutlich von der ersten Wurzel wahrscheinlicher. Sequi heißt folgen und secare heißt herausschneiden, abtrennen. Also sequi, jemandem folgen, nämlich einem Meister oder Lehrer nachfolgen. Folgen einem Lehrer, einem Führer, einem Guru, je nachdem. Und secare, das heißt herausschneiden, trennen, abschneiden, sich von einer Gemeinschaft oder Kirche trennen, abtrennen. Das sind also 2 mögliche Sprachwurzeln. Wie gesagt, die erste wird als die wahrscheinlichere betrachtet. Von der Sache her gesehen können sich jedoch beide Begriffe ideal ergänzen, denn was ist bei einer Sekte? Man folgt einem Meister, Guru oder Glaubenslehrer nach und trennt sich dadurch von der ursprünglichen Gemeinschaft ab. Also dieses Nachfolgen und Abtrennen ist beides enthalten in diesem Begriff. Soweit zum ersten Begriff, Sekte, Sekta, lateinisch. Hat nichts mit Sekt zu tun, sondern eben mit Sekare abtrennen. Anstelle von Sekte wird heute auch gern der Begriff Sondergemeinschaft verwendet. Sondergemeinschaft. Nun, es stellt sich die Frage, ob dieser Begriff passend ist. Es klingt etwas weniger hart und aggressiv als der Begriff Sekte. Und passend oder nicht, denn die Frage ist, die Tatsache ist, dass jede Gemeinschaft Besonderheiten besitzt. Nicht nur Sekten, sondern auch Kirchen und Freikirchen besitzen Besonderheiten, sonst wären sie ja auch nicht unterschieden. Die Frage ist eben grundlegender zu stellen, wovon hat sich denn eine Gruppe abgesondert? Was ist denn die ursprüngliche Kirche und was ist die Sekte? Nicht? Da kommen schon Fragen, die sehr weit in die Tiefe gehen. Was ist die ursprüngliche Kirche und was ist die Sekte? Gerade solche Gruppen, die man als die klassischen christlichen Sekten einstuft, beanspruchen ja, die ursprüngliche Kirche vor Konstantin zu verkörpern. Also etwa die Zeugen Jehovas, die Neuapostolische Kirche, die Mormonen und andere. Sie beanspruchen ja gerade die Kirche, die wahre, wiederhergestellte Kirche zu sein. Nun, wegen seiner unklaren Abgrenzung und schillernden Weite wird der Begriff Sondergemeinschaften gerne für solche Gruppen verwendet, die nicht als die klassischen Sekten gelten, sondern die an der Schwelle stehen zwischen Sekte und Freikirche, wie man so manchmal sagt. Die also so den Sprung schaffen, sage ich mal, zur Freikirche. Das sind heute eben vor allem die Adventisten, die Siebten-Tags-Adventisten, die neuerdings auch in Allianzkreisen und in ökumenischen Kreisen teilweise anerkannt und aufgenommen sind. Gerade die Siebenten-Tags-Adventisten, die ja den Sabbat statt des Sonntags halten, um nur eine Besonderheit zu nennen, wurden bis vor wenigen Jahren zu den klassischen Sekten gerechnet. Allerdings haben sie eine Entwicklung durchgemacht zu einer größeren Akzeptanz anderer Gemeinschaften und zu einer Milderung ihrer eigenen Lehrpunkte. Und dadurch haben sie ein Stück weit ihr Sektenimage verloren, was nun wiederum zur Folge hatte, dass sich extremere Kreise von ihnen abspalteten. Und das sind dann die sogenannten Tochtersekten. Nicht? Also wenn die sich mehr annähern an die Gemeinschaft der Kirchen und Freikirchen, haben sich extremere wieder abgespaltet. Ich könnte jetzt noch vieles sagen zu den anderen Begriffen, möchte das auch kurz tun, die mit Sekten zusammenhängen. Vielleicht haben Sie schon einmal den Begriff gehört, den ich jetzt anschreibe, Herr Wessi und Schisma und Ketzerei. Schon einmal gehört? Ich möchte da entlang gehen. Ich werde heute ziemlich viel selber vortragen müssen. In den späteren Sitzungen haben wir ein bisschen mehr Zeit auch zum Gespräch. Aber ich habe heute 28 Seiten an Vortrag und werde Ihnen versuchen, das Wesentliche daraus in Kürze zu bringen. Das Wort Häresie kommt vom griechischen Häresis und bedeutet Richtung, Partei. Es wird so frei übersetzt als Irrlehre, Häresie. Man versteht darunter eine Irrlehre, eine heretische Gruppe und eben im Sinne von Abspaltung. Schon im Hellenismus, im Griechentum, erwählte man sich eine Schulrichtung, die dann zur Häresis, zur Häresie wurde. Das war also durchaus halbwegs neutral noch verstanden worden. Auch im rabbinischen Judentum gab es Gruppen, die als heretische Parteiungen betrachtet wurden. Und auch im Neuen Testament, hier vorne hat es noch einige Plätze auch, auch im Neuen Testament kommt der Begriff der Häresis vor, und zwar in Bezug auf die Häresis der Pharisäer und Sadduzäer, so etwa in Apostelgeschichte 5 und 15. Aber auch die junge Christengemeinde kann im Neuen Testament als Häresis, und zwar von ihren Gegnern, beurteilt werden, als neue Richtung oder Spaltung. So in Apostelgeschichte 24, 5, wo von der Häresis der Nazoräer oder Nazarener die Rede ist. Apostelgeschichte 24, 5. Als dann die frühchristliche Gemeinde sich ausbildete, wurde der Begriff Häresie für Strömungen verwendet, die die Kirche oder Gemeinde zu spalten versuchten oder im Gegensatz zu ihr standen. So werden in Galater 5 auch Spaltungen erwähnt unter den Werken des Fleisches von Paulus. Spaltungen Häreseis in Galater 5, Vers 20. Und auch in 1. Korinther 1, Vers 10 ist von Spaltungen die Rede, aber hier steht im Griechischen nicht Häresis, sondern Schisma oder Schisma. Das heißt auch Spaltung, aber im Sinne von Riss und bezieht sich weniger auf lehrmäßige Aufteilungen als vielmehr auf persönliche Trennungen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der persönlichen Trennung beim Schisma. Das Schisma ist ja namentlich bekannt vom großen abendländischen Schisma her, das in den Jahren 1378 bis 1415 die katholische Christenheit spaltete. Es gab zunächst zwei Päpste mit Sitz in Avignon und Rom. Also in Avignon war ein Gegenpapst eingesetzt worden oder hatte sich eingesetzt. Und schließlich sogar drei Päpste eine Zeit lang. Jeder hatte seine Nachfolger zu einer eigenen schismatischen Kirche hinter sich vereinigt. Es entstanden auch andere Schismata, so vor allem das bedeutendste im Jahre 1054, die Spaltung zwischen Ostkirche und Westkirche. Heute ja noch Rom und Konstantinopel, nicht? Heute Istanbul, das hatte sich damals bereits gespalten, die beiden Patriarchate. Und das dauert ja bis heute an, wobei heute natürlich ökumenische Bestrebungen überall vorhanden sind. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 10 bis 20, lesen wir auch von Schismata bereits in der urchristlichen Gemeinde. So traurig das ist, es kommt bereits davor. Ich möchte einmal das vorlesen, da wo der Apostel Paulus schreibt: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Schismata unter euch sein, keine Spaltungen. Auch ein Appell an uns, gerade als evangelikale, vielgestaltige Bewegung. Lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich gehöre zu Christus. Nicht? Also Sie merken diese Brisanz, diese Aufspaltungen und auch die Ansprüche jeweils. Das sind also solche Schismata, solche Aufspaltungen, auch im innerchristlichen Bereich, was noch nicht eine Sekte sein muss unbedingt, aber es kann die Vorstufe bilden. Die Tatsache, dass der eine Lehrer, Leiter oder kleine Papst hier und der andere dort ist und man sich trennt. Schisma kann man deshalb also definieren als eine Spaltung, die durch persönliche Rivalität in erster Linie bedingt ist, während Heiresis eher die lehrmäßige Aufspaltung meint. Schisma ist also mehr der persönliche und räumliche Sinn, Heresie eher der inhaltliche Sinn oder Bereich. Ist der Unterschied soweit ein bisschen klar? Also mehr die Person beim Schisma und bei der Heresie wird mehr die Lehre, die Irrlehre angegriffen. Und dann noch der Begriff Ketzerei. Der kommt von der mittelalterlichen Gruppe oder eben dann als Sekte bezeichnet, der Katharer. Und das hängt mit dem griechischen Kataros zusammen. Was heißt das, unsere Studenten? Herr Enolat?
Rein.
Sehr gut. Also rein, nicht? Die Reinen. Der Begriff Ketzer leitet sich also ab von den Katharern. Und das ist die größte mittelalterliche Sekte gewesen außerhalb der katholischen Kirche. Sie hatte Wurzeln in der Gnosis und im Manichäismus. Ich möchte jetzt nicht alles ausführen, nur für die, die ein bisschen Einblick haben zur Vertiefung. Die Katharer vertraten eine absolute Zweiteilung zwischen Welt und Geist. Und damit die Absonderung von der Welt, das völlige Armutsideal. Sie sandten Wanderprediger aus, praktizierten das apostolische Leben, wie sie es verstanden, verbreiteten die Lehre, dass die irdische Welt mit ihren Genüssen, etwa Fleisch, Speisen und Ehe, von Satan geschaffen und regiert sei, wurde behauptet. Und dem stellten sie nur den Gott des Alten Testaments gleich. Satan sei also gleich mit dem Gott des Alten Testaments, ähnlich wie schon bei Marzion. Und daraus erwuchs die Forderung nach radikaler Askese. Und dieses passte natürlich nicht zusammen mit der mittelalterlichen katholischen Kirche. Denn lebte die auch asketisch in dieser Zeit? Jedenfalls, wenn man von Franziskus mal absieht in seinem Orden, lebte sie in großem Pomp und Luxus. Und die Katharer hatten nun wirklich auch einige problematische Sonderlehren. Natürlich auch, dass Satan hier in der Ehe sich auswirke und ähnliches. Also das sind schon Lehren, die auch in der Heiligen Schrift vorausgesagt sind als Verführung. Aber es gehörte etwa auch dazu die Seelenwanderungslehre und die damit verbundene Lehre von der Selbsterlösung des Menschen, der rein werden könne, wenn er sich von allem irdisch-weltlichen enthalte und dieses immer mehr als Illusion hinter sich lasse. Fernöstliches Gedankengut letztendlich. Christus gilt nur als ein Engel und Prediger der geistigen Welt. Sie merken, bei den heutigen Sekten, viele dieser Gedanken gab es auch früher schon und wurden immer wieder belebt, auch heute in verschiedenen Gruppen. Nun noch ein weiterer Begriff, und zwar Kult. Von Lateinisch Cultus. Cultus. Und das heißt Verehrung. Verehrung. Was ist ein Kult? Ein Kult ist eine Gruppe von Menschen, die ihren Glauben auf die Weltanschauung einer isolierten Führergestalt stützen, die zentrale Glaubenslehren der Christenheit verleugnet, wie sie von der Bibel gelehrt werden. Also nochmals, eine Gruppe von Menschen, die ihren Glauben stützen auf die Weltanschauung einer isolierten Führergestalt, typisch also ein Kult, der sich um eine Person, einen Führer oder eine Führerin schart, und zentrale Glaubenslehren der Christenheit leugnet, wie sie eben die Bibel lehrt. Und innerhalb dieses Kultbegriffs, der ja heute fast noch aktueller als der Sektenbegriff ist, unterscheidet man westliche Kulte, östliche Kulte und New Age Kulte. Das möchte ich jetzt noch kurz darstellen. Also westliche, östliche, ja, die östlichen machen wir hier hin. Und hier in der Mitte New Age Kulte. Warum das in der Mitte steht, werde ich gleich noch ausführen, zwischen westlich und östlich. Westliche Kulte, was sind also westliche Kulte? Sie entstammen der christlichen Tradition, weichen aber in wesentlichen Punkten davon ab. Westliche Kulte benutzen die Bibel als eine Art Steinbruch, die sie zur Begründung und Untermauerung ihrer eigenwilligen Ansichten gebrauchen und mit vielfältigen bibelfremden Lehren vermischen. Beispiele für solche Kulte, die also ans Christliche anknüpfen, aber es dann verfälschen, sind etwa die Kinder Gottes, Familie der Liebe oder Familie des David Moses Berg, die Vereinigungskirche San Myung Moons und viele weitere. Auch die klassischen christlichen Sekten, Zeugen Jehovas, Mormonen, christliche Wissenschaft, können als westliche Kulte bezeichnet werden. Und bei all diesen Gruppierungen spielt Jesus Christus vordergründig eine zentrale Rolle. Aber es ist nicht der biblische Jesus Christus, um das heute schon vorwegzunehmen, ich werde es noch ausführlich darstellen, sondern eine umgedeutete Gestalt, etwa ein Engel bei den Zeugen Jehovas, der Erzengel Michael nur. Oder ein Meister bei vielen Kulten, die mit der Esoterik eben zusammenhängen. Oder ein Heiler, so in der christlichen Wissenschaft von Mary Baker Eddy. Oder ähnliches. Ja, also westliche Kulte, Jesus spielt zwar vordergründig eine zentrale Rolle, wird aber umgedeutet als Engel, Wesen, Meister, Lehrer und ähnliches, aber nicht als Gottes Sohn im Sinne der Dreieinigkeit. Dann die östlichen Kulte. Das sind solche Kulte, die nicht die Bibel oder Jesus Christus als Mittelpunkt sehen, sondern die von der östlichen, und zwar fernöstlichen Philosophie oder Religion herkommen. Insofern wäre zum Beispiel die Anthroposophie Rudolf Steiners zu den westlichen Kulten zu rechnen, aber die Theosophie im Gefolge Helena Petrovna Blavatskys zu den östlichen Kulten. Die hängen ja eng zusammen, aber Steiner will sich bewusst auf die westliche, abendländische und, wie er sie versteht, christliche Tradition stützen, die okkultchristliche, die er versucht zu verbinden. Und die östlichen Kulte, die beanspruchen das nun überhaupt nicht, hier zentral Christus zu sehen. Allerdings muss man sagen, sind die Grenzen fließend, denn auch die Theosophen Blavatskyscher Schule reden von Jesus Christus, wenn auch viel peripherer, wobei eine Umdeutung vorliegt. Nun, klassische östliche Kulte, gerade im 20. Jahrhundert, sind Hare Krishna, die Divine Light Mission, Ananda Marga, transzendentale Meditation, Bhagwan-Bewegung und anderes. Darauf werden wir noch am 9.6. eingehen, auf einzelne dieser Richtungen. Die Wurzel ist aber hier Hinduismus, Buddhismus oder Taoismus und nicht das biblische Christentum. Westliche Kulte also, die zwar behaupten, christlich zu sein, aber eine andere Deutung des Christentums vertreten. Östliche, die das gar nicht so beanspruchen, aber Jesus irgendwie einordnen können in ihr Pantheon. Und New Age-Kulte nun, das neue Zeitalter des Wassermanns. Diese Kulte versuchen, westliches und östliches Gedankengut miteinander zu verbinden und zu vereinigen. Bekannte Autoren sind etwa Marilyn Ferguson, Die sanfte Verschwörung, Fritjof Capra, Das Tao der Physik oder Wendezeit und viele andere Bücher und auch der Physiker und Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker mit seiner Forcierung des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. In all diesen Programmen wird eine synkretistische Weide gezeigt mit Vermischung der Religionen eben. Und die Schau ist monistisch und oder pantheistisch. Monismus ist die Alleinheitslehre, dass alles aus einer Wurzel, entweder Geist oder Materie, kommt. Und Pantheismus die Allgottheitslehre. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel voraussetze heute. Ich kann allerdings jetzt nicht alles bis ins Letzte erklären. Monismus und Pantheismus.
Ja, wo wollen Sie den Monismus beheimaten? Bei New Age oder?
Auch im östlichen Denken ist das sehr stark, aber im New Age-Denken insbesondere.
Ja, bei den westlichen auch.
Ja, Vorsicht, wenn man Zeugen Jehovas und anders rechnet, die haben schon andere Ansätze. Ja, vielleicht rückfragen, wenn Sie dich aufschreiben und dass wir die immer am Schluss besprechen, sonst kommen wir im Stoff nicht durch, aber okay. Und nun wird es besonders interessant, denn jetzt stellt sich die Frage, wenn wir von Sekten reden und von Sondergemeinschaften reden und von Häresien, Ketzereien, Schismata, Kulten reden, welche Frage stellt sich jetzt unabweisbar auf? Welche Frage? Herr, jetzt fällt mir natürlich den Namen nicht ein, Dalowski.
Ja, die Frage ist natürlich, wodurch macht das Ganze das im Kult? Welche Lehren?
Richtig, und wenn man es mal umdreht, dann stellt sich die Frage, was ist denn dem gegenüber all diesen Dingen eigentlich Kirche, nicht? Oder Gemeinde, wenn man es jetzt mal anders ausdrücken will. Ecclesia. Was ist dem gegenüber die richtige Kirche? Das ist natürlich auch unter Evangelikalen nicht unumstritten, aber ich möchte einfach mal versuchen, aus evangelischer Sicht das zu entfalten. Kirche ist zunächst, aber nicht nur, die unsichtbare Kirche oder Gemeinde. Martin Luther unterschied zwischen sichtbarer Kirche und unsichtbarer Kirche. Ich finde diese Unterscheidung nach wie vor hilfreich. Luther sagte, die Ecclesia Invisibilis, die unsichtbare Kirche, umfasse alle wirklich durch Jesus Christus erlösten und an Christus glaubenden Menschen. Also man kann pietistisch sagen, die Wiedergeborenen, die wirklich im Glauben Jesus angenommen haben und Erlösung erleben oder erfahren. Die sichtbare Kirche, demgegenüber ist dann diejenige, in der sich Menschen, so jetzt nach Luther und Calvin, um Wort und Sakrament versammeln, die also auch äußere Kennzeichen besitzt, also Predigt und Sakramentsverwaltung nach reformatorischem Verständnis. Sichtbare und unsichtbare Kirche sind nicht völlig deckungsgleich, sondern nur teilweise deckungsgleich. Das werde ich gleich noch erklären, denn die sichtbare Kirche ist, wie die Reformatoren treffend gesehen haben, ein Corpus per mixtum, das heißt ein vermischter Leib aus Gläubigen, Ungläubigen und Heuchlern. In 1. Samuel 16, Vers 7 wird klar von den Erkenntnisgrenzen des Menschen geredet im Blick auf den Herzenszustand seiner Mitmenschen. Eine wichtige Sicht, gerade da, wo man die Ansicht vertritt, es gibt die Gemeinde der Gläubigen, wir wissen genau, wer alles glaubt und so. Wir können da gern drüber diskutieren, aber lesen Sie mal 1. Samuel 16, Vers 7. Da steht nämlich, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ich denke, so realistisch und nüchtern müssen wir bleiben. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Und das sollte vor jedem Hochmut bewahren im Sinne des Anspruchs auf die perfekte Gemeinde der wirklich oder ausschließlich Gläubigen. Denn außer dem Betroffenen selber kann nur Gott wissen, wer wirklich glaubt. Und wer nur so tut, als gehöre er dazu. Oder sie oder er, je nachdem. Also wenn ich er sage, bitte an die Frauen, impliziere ich auch das sie, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Ich kann auch alles in weiblicher Form heute machen, aber wir leben ja im feministischen, endzeitlichen Zeitalter. Das trifft nun jetzt nichts über die Frauen gemeint, aber was heute unter Feminismus alles läuft, wissen Sie ja, denke ich, muss ich jetzt in dem Rahmen, glaube ich, nicht erklären. Es ging natürlich das jahrtausendelange Versagen der Männer voraus, aber das ist heute nicht unser Thema. Es gibt also die unsichtbare Kirche, die nur Gott wirklich kennt. Und trotzdem müssen wir, da wir auf Erden leben, ich denke, das sehen wir realistisch genug, auch eine sichtbare Kirche als konstituiert betrachten. Im Augsburger Bekenntnis Artikel 7 wird Kirche definiert als eine heilige christliche Kirche. Und Artikel 8 kommt dann die Spannung zum Ausdruck, die ich genannt habe, zwischen Gläubigen, Heiligen, Heuchlern und so weiter. Nun aber etwas, was Sie vielleicht verwundert, ich zitiere jetzt die Basisformel des Ökumenischen Rats 1948 in Amsterdam verabschiedet, die durchaus hilfreich ist, damals noch. Diese Basisformel ist knapper als die reformatorischen Bekenntnisse und umfassender im Sinne eines ökumenischen Minimalkonsenses, einer Minimalübereinstimmung, was nun Kirche im Unterschied zur Sekte ist. Und zwar heißt es dort, Kirchen sind solche Gemeinschaften, die den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wiederhole. Kirchen sind solche Gemeinschaften, die den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland, also Retter, Erlöser, bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier ist also enthalten der Herr Jesus Christus, und zwar gemäß der Heiligen Schrift, nicht ein selbst zurechtgezimmerter Jesus, wie es heute leider allzu oft geschieht. Es erscheint jeden Tag, habe ich gestern erst gelesen, erscheinen 3 oder 4 neue Jesusbücher weltweit. Es ist also katastrophal, was auch alles verbreitet wird an Irrlehren, manches Gute auch, aber auch viel Falsches. Also Jesus gemäß der Heiligen Schrift hat der ökumenische Rat 1948 noch in sehr positiver Weise ausgedrückt. Jesus also bildet die Grundlage der christlichen Kirchen. Und zwar wird er ausdrücklich definiert als Gott und Heiland. Das Wort definiert passt hier natürlich nicht, denn das heißt ja begrenzt. Er wird also erklärt oder proklamiert als Gott und Heiland, Retter, Erlöser. Und zwar im Gegensatz zu manchen Auflösungserscheinungen, die sich heute nicht nur bei vielen Sekten finden, sondern, ich muss es leider sagen, weithin auch beim ökumenischen Rat selber, vor allem seit den 60er Jahren. Christus in allen Religionen und Ähnliches. Ich lasse das jetzt mal aus Zeitgründen weg. Und im Gegenüber zu verschiedenen Sekten wird in dieser Basisformel von 1948 die Dreieinigkeit ausdrücklich angesprochen, in einer lobpreisenden Form, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun, das ist also das Minimalbekenntnis, was Kirchen von Sekten unterscheiden soll. Und der deutsche Begriff Kirche, auf den muss ich jetzt auch noch kurz eingehen, der kommt von Kyriake, hoffe ich, dass die Akzente noch richtig da habe. Jedenfalls, ich schreibe es mal auf deutscher Umschrift, Kyriake, das heißt, die dem Herrn Gehörige. Kyrios ist ja der Herr, nicht? Haben Sie vielleicht schon gehört, Kyrios Jesus, Herr ist Jesus Christus, die Kirche, die dem Herrn Jesus gehört. Kirche umfasst also Menschen, die dem Herrn Jesus Christus gehören oder dies zumindest beanspruchen, wenn man jetzt von der sichtbaren Kirche ausgeht. Nun, diese Definition von Kirche aus dem Jahr 1948 stimmt in wesentlichen Punkten überein mit den altkirchlichen Bekenntnissen. Welche sind das, Herr Pritzkau? Die altkirchlichen Bekenntnisse, wie heißen die? Die wichtigen, grundlegenden. Nun, weiß es jemand von Anwesenden? Wo war das? Wenn die Studenten nicht wissen, müssen wir die Teilnehmer bitten. Bitte? Ja, Apostolikum, Nicenum, Niceno, Konstantinopolitanum, auch Athanasium kann man dazu rechnen noch. Also das sind wesentliche, die müssen jetzt nicht alles aufschreiben. Also am bekanntesten, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen, Schöpfer und so weiter. Also da kommt eben vor, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist mit den jeweiligen Entfaltungen der Glaubenslehre dann. Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft, ist alles enthalten in den altkirchlichen Bekenntnissen. Und das, denke ich, ist das bindende Glied, trotz aller Probleme, die auch bei den Kirchen da sind, aber das bindende Glied zwischen den großen Konfessionen und auch den Freikirchen, die altkirchlichen Bekenntnisse, im Unterschied zu den Sekten. Was nicht heißen muss, dass nicht eben auch manche von den großen Kirchen mehr oder weniger weit von der Bibel abgewichen sind im Laufe der Jahrtausende, möchte ich ausdrücklich dazu sagen. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich nenne jetzt mal keine Namen und keine Kirchen, aber bitte. Soll ich es anschreiben?
Naja, wenn ich schon sage. Also grundsätzlich das Apostolikum, also apostolische Glaubensbekenntnis, dann auch das Nicenum. Und das Niceno, schreibe es mal mit C, Konstantinopolitanum. Und dann ist noch wichtig, das Chalkedonense. Das sind jetzt nochmal die Namen, ich kann die Ihnen jetzt nicht vorlesen. Hier geht es also um die dreieinige Gottheit mit den einzelnen Glaubensentfaltungen.
Und hier die Dreieinigkeitsfrage, die Frage des Heiligen Geistes, der Gottheit Jesu Christi, wahrer Mensch, wahrer Gott. All diese Dinge wurden in diesen Bekenntnissen festgelegt, gegenüber den Häresien, den Ketzereien, den Irrlehren. Der Streit zwischen Arius und Athanasius, da wiederholt sich ja etwa bei den Zeugen Jehovas und bei den Muslims und anderen Ansichten, nicht, wo die Dreieinigkeit bestritten wird, das nur schon mal heute kurz erwähnt. Achso, muss man vielleicht kurz auf die Seite, weil das ist doch ein langes Wort, dann gehe ich mal kurz auf die Seite. Also Nicäter Konstantinopolitan, wird sogar richtig geschrieben. Konstantinopel, ganz einfach im Prinzip. Und da, man kann nun sagen, da wo Abweichungen auftreten zu diesen altkirchlichen Bekenntnissen, welche über fast zwei Jahrtausende die Christenheit im innersten Kern trotz aller äußeren Spaltungen doch noch einigten. Da, wo also Abweichungen von diesen Bekenntnissen auftreten, so also meine These, wird meines Erachtens das Sektenhafte deutlich. Nun ist noch eines wichtig. Noch eine Definition. Ich hoffe, dass sie nicht so viel mit Definition hat, aber das ist die Grundlegung für das ganze Seminar. Und zwar, wenn wir von Kirche reden, müssen wir auch von Freikirche reden. Was ist eigentlich eine Freikirche? Vielleicht manche auch interessieren, die in einer Freikirche sind. Freikirchen sind im Wesentlichen nichts anderes als Kirchen, die staatsunabhängig, also frei ihre Versammlungen und ihre Existenzweise leben wollen. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gesagt habe, sonst können Sie mich gerne korrigieren. Also die Staatsunabhängigkeit ist ganz wichtig, staatsunabhängig und frei. Es gibt allerdings auch Unterschiede in Struktur, Sakramentsverständnis und auf anderen Gebieten, auch zwischen den Freikirchen, aber ursprünglich kommt der Begriff von der organisatorischen Unabhängigkeit und Freiheit der Kirchengebilde her. Also Freikirchen sind deshalb auch nicht mit Sekten gleichzusetzen. Das wird ja heute gerne getan. Ich habe gerade jetzt kürzlich in Idea gelesen, dass Freikirchen sich jetzt wehren, weil sie immer häufiger in eine Ecke mit den Sekten gestellt werden. Offenbar eine gezielte Strategie, die zum Teil vorliegt und auch mit einem Grund, dass wir das Seminar hier halten und halten müssen, um auch hier Unterschiede klar zu machen zwischen Kirchen, Freikirchen, Sekten. Nun, in den USA, das wissen viele vielleicht gar nicht in unserem Europa oder Deutschland, in den USA sind alle Kirchen Freikirchen. Wussten Sie das schon? Und wieso? Ja, ich meine, im Grunde gibt es bei uns auch keine Staatskirche mehr, aber das, was man so als Volkskirchen bezeichnet, das wird dann soziologisch eben definiert. Ja, in den USA sind im Gegensatz zu europäischen Ländern alle Kirchen, also auch die lutherische, reformierte und römisch-katholische Kirche, Freikirchen. Aufgrund der dortigen Staatsstruktur. In Europa, was rechnet man denn dazu den Freikirchen? Nun etwa Methodisten, Baptisten, Brüdergemeinden, freie evangelische Gemeinden, aber auch Abtrennungen von den ehemaligen lutherischen und reformierten Staatskirchen, also zum Beispiel die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche SELG und die evangelisch-altreformierte Kirche, die dann wiederum ein ganz anderes Sakramentsverständnis haben natürlich als die zuerst genannten Freikirchen zum Teil, also vor allem Baptisten, Brüdergemeinden und FEG. Nun aber nochmal zurück zur Sekte im Unterschied zu Kirche und Freikirche. Wie gesagt, eine Sekte kann man von diesen Wurzeln her definieren. Man kann sie aber auch von unterschiedlichen Kategorien her versuchen zu definieren. Und das wird auch getan in der Kirchengeschichte und in der Geschichte überhaupt. Eine Sekte kann definiert werden soziologisch, politisch, psychologisch, philosophisch, theologisch und so weiter. Also man kann das rein soziologisch von der Gesellschaftswissenschaft her versuchen, philosophisch, psychologisch, theologisch und kommt da zum Teil zu unterschiedlichen Ergebnissen natürlich. Wenn man eine Sekte rein soziologisch betrachtet, dann ist es eine abgegrenzte Gemeinschaft. Eine abgegrenzte Gemeinschaft, die im Gegenüber steht zu den Großkirchen. Rein soziologisch. Also im Gegensatz dann zu den katholisch-evangelisch-orthodoxen Großkirchen. Sie wird dann weithin definiert durch die Quantität, die Zahl ihrer Mitglieder. Und uns ist allen klar, dass das natürlich viel zu kurz greift, denke ich. Ich will jetzt niemand suggerieren, aber nur rein die zahlenmäßige numerische Größe kann wohl nicht ausreichen. Es kommt auch hinzu dann an der Definition, dass eine Sekte gesehen wird als oftmals in Spannung stehend zur Gesellschaft, zu ihrer Umgebung, zu den kulturellen, historischen und sozialen Gegebenheiten, in denen sie lebt, die sie meistens ablehnt und im Gegensatz zu denen sie eine eigene Lebensstruktur bildet. Das ist die rein soziologische Deutung. Deshalb werden auch manche Freikirchen dann in diesen Topf geworfen, wenn man das nur so sieht. Es gibt ja Freikirchen, die sich ziemlich abgrenzen. Sie merken also schon das Problem bei diesen einseitigen Kategorien. Dazu einige Beispiele. Das heißt, ich muss, glaube ich, jetzt eine Pause machen. Die Zeit läuft uns davon. Dann würde ich sagen, geht es, wenn wir nur 5 Minuten Pause machen heute am ersten Tag? Nehmen Sie sich doch bitte jeder und jede hier ein Blatt. Also hier dieses Blatt Wahrheit und Irrlehre. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ein ganz bekanntes Traktat, so ein Falltraktat. Ich habe das mal hier kopiert auf 2 Blättern. Und zwar tut man die untereinander ordnen. Und da haben Sie eine sehr schöne Übersicht über die ganzen, ja nicht alle, aber einige Sekten und Strömungen der Gegenwart. Christliche Wissenschaft, Spiritismus, Zeugen Jehovas, Theosophie, Mormonismus. Das ist eine ältere Fassung, da sind auch die Adventisten noch enthalten. Naja, das müssen Sie mal dann übersehen, wenn Sie da anders denken. Aber dann der Modernismus und die Neuapostolen. Und aber trotzdem sehr hilfreich, es ist schon etwa 20 Jahre alt. Aber ich habe jetzt nicht so eine gute Zusammenstellung seither mehr gefunden in diesem Format. Das können Sie also gern sich auch an die Wand hängen, wenn Sie wollen, daheim. Da können Sie immer genau sehen, wo die Sekten in der Gotteslehre abweichen, in der Christologie, in der Pneumatologie und so weiter. 2 Blätter. Die lege ich mal hier aus, da ist noch ein bisschen Platz. Und hier schon für die nächste Sitzung zum Thema Zeugen Jehovas 2 Blätter. 2 Blätter mit Vorder- und Rückseite jeweils. Und für die übernächsten Sitzungen dann über die Neuapostolische Kirche ein Blatt mit einem Glaubensbekenntnis der Neuapostolen von einer Zeitungsstelle, was in 50er Jahren ist, man lesen können. Leider ist die Vorlage nicht sehr gut gewesen, die Zeitung ist schon 40 Jahre alt gewesen. Ja, und die Bücher, die wir nicht so mitnehmen, die können Sie gerne auch in der Pause, wenn Sie wollen, bei mir kaufen. Mit Ausnahme der 3, aber die anderen, wenn Sie wollen. So, dann machen wir jetzt 5 Minuten Pause.
Ja, ich muss leider etwas raffen, den Rest, weil wir immer noch bei Teil 1 sind. Ich halte das heute zum ersten Mal in dieser Form und da ist mit der Zeit immer ein bisschen schwierig abzuschätzen. Also ich hoffe, es hat Ihnen schon einiges zur Klärung geholfen, diese Begriffsunterscheidungen. Kirche, Freikirche, Sekte etc. Und ich überspringe jetzt einfach einiges, damit wir noch zu den anderen Teilen kommen. Und ich habe Ihnen ja auch dieses Blatt hier ausgelegt, wo einige typische Sekten aufgezeichnet sind. Das ist Seite 9 meines Vortrags, das können Sie also mitnehmen. Das oben ist ein Zitat eben von Hutten, dessen Ansicht, aber unten, mir geht es um den unteren Teil, wo dann die klassischen christlichen Sekten genannt sind, eben Hindu-Sekten, buddhistischen Sekten, synkretistischen Sekten, Polit-Sekten, Neuoffenbarungs- und spiritistischen Sekten, satanistische Sekten, New Age-Sekten und esoterische Vereinigungen mit sektenhaften Ausformungen. Was dazu im Einzelnen gehört und auch von Sektenexperten gerechnet wird, das können Sie hier entnehmen. Etwa von der EZW auch in Stuttgart, jetzt Berlin. Hans-Jörg Hemminger hat diese Liste einmal so vorgeschlagen. Ich habe das hier zusammengefasst. Weil heute Sekten nicht mehr so einlinig sind, sondern es kommen auch Sekten aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus, aus allen möglichen Kulturen auch zu uns. Und es wird immer undurchschaubarer, dieses ganze Gefüge von Weltanschauungen, Ideologien, Kulten, Sekten. Hier eine kleine Hilfe zur Entwirrung in buddhistische, hinduistische, islamistische, könnte man auch nennen hier, und andere Sekten, klassische christliche Sekten etc. Ja, nun gehe ich zum Teil 2 weiter. Woran erkennt man eine Sekte? Der amerikanische Sekten- und Kultexperte Walter Martin schreibt sie wie Walter Martin, nennt in seinem Buch The Kingdom of the Cults, ein Standardwerk übrigens, das Königreich der Kulte, The Kingdom of the Cults, folgende drei Hauptkennzeichen von Sekten. Die Abschottung des Denkens, der Isolationismus und der institutionelle Dogmatismus. Ich erkläre es gleich, nur keine Angst. Die Abschottung des Denkens, auf Englisch Closed-Mindedness, geschlossenes Gehirn gewissermaßen. Das heißt, dass man nur noch das denken soll und darf, was die Gruppe lehrt. Was die Gruppe lehrt. Es wird in vielen Sekten sogar verboten, zumindest ist es nicht erwünscht, außenstehende Literatur, vor allem kritische Literatur, zu lesen. Das ist an sich naheliegend. Ne? Und dies gilt zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas als Verseuchung des Denkens. Die Organisation selektiert und interpretiert die Fakten für den Kultanhänger. Abschottung des Denkens, mehr oder weniger stark bei den unterschiedlichen Gruppen. Dann der Isolationismus, Isolationismus wie Isolation geschrieben. Das heißt, der Einzelne wird von seiner früheren Umwelt isoliert und immer mehr in die neue Gruppe eingebunden. Eine neue Familie, die sich ihm eröffnet und der Abbruch alter Beziehungen. Das ist auch für viele Sekten kennzeichnend. Soziale Kontakte über den Sektenrahmen hinaus sind grundsätzlich unerwünscht, mit Ausnahme zu missionarischen Zwecken für die Sekte. Isolationismus und das Dritte, der institutionelle Dogmatismus, besagt, dass die Sekte oder Kultinstitution die absolute Autorität über ihre Anhänger besitzt und Intoleranz übt bezüglich aller Positionen außer ihrer eigenen Position. Also institutioneller Dogmatismus. Nur die eigene Kirche hat Recht und sie hat also die absolute Erkenntnis. Die amerikanischen Apologeten Josh McDowell und Don Stewart, McDowell dürfte bekannt sein, nennen ein weiteres Kennzeichen in ihrem Buch The Deceivers, die Verführer, What Cults Believe, was Kulte glauben und wie sie ihre Anhänger hereinlegen, How They Lure Followers. Dann nennen sie ein weiteres verbreitetes Kennzeichen, was für uns, denke ich, noch zentraler zu wissen, wichtig ist, und zwar das Auftreten von neuen Propheten, neuen Aposteln oder neuen Messiasen, neuen Christusen. Das kommt auch bei vielen, nicht bei allen, aber doch vielen Gruppen vor. Neue Propheten, neue Apostel, neue Messiasen. Die Prophetin sagt, Christus spricht heute durch mich wieder. So hört man es sehr häufig. Meines Erachtens auch viele spiritistische Botschaften, die sich ja als Stimme Christi ausgeben. Und diese Propheten, Apostel oder Messiasse seien der einzige Kanal der Wahrheit. So etwa der Stammapostel bei den Neuapostolischen, der Präsident der Mormonenkirche, der auch der Prophet sei, oder auch die Wachturmgesellschaft als ganze Körperschaft in Brooklyn, Kanal der Offenbarung. Deren Offenbarungen und Auslegungen werden neben, faktisch aber über die Autorität der Bibel gestellt. Wenn die Bibel nun einer Deutung dieser sogenannten Propheten im Wege steht, wird die Bibel so lange geändert, bis sie sich der Neudeutung angepasst hat, nicht umgekehrt. Nicht? Also eine sind zwei Größen ineinander, Bibel und Neuoffenbarung, und wenn die Neuoffenbarung die Oberhand hat, wird nicht die Neuoffenbarung revidiert, sondern die Bibel wird so lange umgebogen, spiritualisiert, allegorisiert, neu interpretiert. Ich habe es im Beispiel der Anthroposophie versucht nachzuweisen, bis sie also mit dieser Neuoffenbarung übereinstimmt. Die neue Weltübersetzung, wir werden es nächstes Mal hören, ist ein typisches Beispiel dafür. Neben der Abhängigkeit von einem Führer oder Führungsgremium, Messias, Christus, Apostel etc. und der Umdeutung der Heiligen Schrift ist als weiteres und folgenschwerstes Kennzeichen Folgendes zu nennen, nämlich die Vernachlässigung oder Verfälschung der biblischen Lehre von Christus, der Christologie. Vernachlässigung oder Verfälschung der biblischen Christologie. McDowell und Stewart betonen, alle Kulte verleugnen letztendlich die Tatsache, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, die zweite Person der heiligen Dreieinigkeit, der für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha das Sühnopfer bezahlt hat und der am dritten Tage triumphierend über den Tod auferstanden ist. Das ist der Kernpunkt, den die Kulte mehr oder weniger offensichtlich bekämpfen. Manche Sekten, zum Beispiel die Neuapostolische Kirche, halten zwar am Sühnetod und der leiblichen Auferstehung Jesu Christi fest, und das ist durchaus zu würdigen, sie stellen aber soteriologische Nebenzentren daneben, das heißt, Nebenzentren der Heilsvermittlung werden neben dieses einzigartige Golgatha-Ereignis gestellt. Nebenzentren des Heils. Zum Beispiel der Stammapostel als Kanal der Gnade. Das wird daneben gestellt. Ähnliches finden wir auch in einzelnen Großkirchen. Nun, liebe Freunde, das ist sicherlich dann eine Vernachlässigung, wenn nicht gar Verfälschung der biblischen Christologie. Der deutsche verstorbene Sektenexperte Friedrich Wilhelm Haag hat in seinem Büchlein über Sekten 6 Kennzeichen genannt, die er für sektiererische Denkmodelle kennzeichnend hält. Allerdings etwas pauschal, würde ich sagen, und manches trifft durchaus auch auf Kirchen oder pietistische Gemeinden zu, die man deshalb noch lange nicht als Sekten bezeichnen kann. Aber nach Haag sind es folgende Kennzeichen. Erstens das Geschichtsmodell von der guten alten Zeit und der schlechten neuen Zeit. Ich gehe gleich noch darauf ein. Zweitens sei es der Glaube an die Berechenbarkeit der Pläne Gottes, insbesondere der Wiederkunft Christi. Das tun ja auch nicht alle, aber das sei auch für viele wichtig und kennzeichnend, die Berechenbarkeit der Pläne Gottes der Wiederkunft. Drittens die Vorstellung, dass Gottes Handeln dem menschlichen Verstehen immer zugänglich sein müsse, dass die Ratio triumphiert über das Geheimnis, dass wir alles begreifen müssen. Viele Sekten sind rationalistisch. Vor allem eben wiederum die Zeugen Jehovas. Dann viertens der Glaube an einen besonderen Schlüssel für die Bibel, beziehungsweise daran, dass die Bibel nicht vollständig sei und der Ergänzung bedürfe durch Neuoffenbarungen. Wie gesagt, ich wiederhole es gleich nochmal. Und fünftens die Unterordnung unter eine besonders bevollmächtigte Person oder Institution. Unterordnung unter Person oder Institution. Und sechstens die Zuordnung durch das Verhalten, ein einliniges Verhalten, was denn das Mitglied kennzeichnet. Das erste also, das Geschichtsmodell von der guten alten Zeit und der schlechten neuen Zeit. Das findet sich schon in der römischen Mythologie, etwa bei Vergil, mit der Vorstellung vom goldenen Zeitalter, das verloren ging, dann kam das silberne, das eherne Zeitalter und es geht immer weiter bergab. Und bei vielen Sekten findet sich auch diese Menschheitsabstiegsvorstellung, vor allem, dass eben Kaiser Konstantin das Urchristentum zerstört habe, indem er den Weg zur Staatskirche geebnet habe. Hier liegt natürlich freilich ein Diskussionspunkt, der durchaus beachtenswert ist, denn nicht alles war gut, was Konstantin eingeführt hat, um das mal gelinde zu sagen. Aber natürlich, viele Sekten beanspruchen, die vorkonstantinische Urchristentumskirche wiederherzustellen. Sie beanspruchen das. Ob sie es tun, ist eine andere Frage. Das zweite Kennzeichen oder ein zweites ist die Berechenbarkeit der Pläne Gottes, der Wiederkunft Christi. Vor allem solche runden Zahlen wie das Jahr 500, 1000, 1500, 2000, gar nicht mehr weit weg, geben Anlass zu solchen Spekulationen. Auch jetzt nimmt ja die Endzeitliteratur zu. Nicht nur bei Christen leider, sondern überall. Viele Sekten, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, machen den Fehler, dass sie Zahlenspiele anstellen. Wenn es zum Beispiel in der Bibel heißt, ein Tag ist wie 1000 Jahre, 2. Petrus 3, vergleiche Psalm 90, Vers 4, dann nehmen sie dieses ganz wörtlich. Sie multiplizieren 7 Wochentage mit 1000 und kommen dadurch zu 7000 Jahren, welche die Dauer des Weltgeschehens kennzeichnen sollen. Ein Tag wie 1000 Jahre, also 7000 Jahre dauert nach der Weltenwoche das Bestehen des Kosmos. 1000 ist aber im Zusammenhang dieser Stelle eine symbolische Zahl. In Psalm 90, Vers 4 heißt es nämlich wörtlich, 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Sie sind nicht der Tag, sondern wie. Hier wird die Vergänglichkeit des Menschen zum Ausdruck gebracht, im Gegensatz zur Größe Gottes. Und grundsätzlich gilt, und wir müssen immer von den klaren Stellen ausgehen, dass Jesus Christus selber vor jeder Terminberechnung gewarnt hat. Das sind wichtige Stellen, gerade in der Diskussion Matthäus 24, Vers 36, Zeit und Stunde weiß niemand. Und auch Apostelgeschichte 1, Vers 7. Matthäus 24, 36, Apostelgeschichte 1, 7. Das dritte ist die Unterwerfung von Gottes Wesen und Handeln unter die menschliche Vernunft. Die menschliche Vernunft, die Ratio, triumphiert über das biblische Mysterium, Geheimnis. Der Mensch versucht, alles zu ergründen. So das klassische Beispiel bei den Zeugen Jehovas wiederum. Die sagen, können Sie sich das vorstellen, dass es drei Götter gibt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das widerstreitet der Vernunft. Denn eins und eins und eins gleich eins, nein, eins und eins und eins ist gleich drei. So wird da gerechnet. Und man kann das Geheimnis überhaupt nicht mehr stehen lassen und im Glauben fassen. Also der Rationalismus, der sich dann noch christlich umkleidet. Und bei vielen anderen Sekten, wie auch hier, wird, also bei den Zeugen Jehovas, wird ein besonderer Schlüssel an die Bibel angelegt. Beispielsweise bezeichnete Mary Baker Eddy, die Begründerin oder Entdeckerin der christlichen Wissenschaft, wie gesagt wird, ihr Werk Wissenschaft und Gesundheit als Schlüssel zur Heiligen Schrift. Nur durch dieses Werk hindurch kann die Heilige Schrift richtig verstanden werden. Christian Science Monitor ist dann die Zeitschrift, die auch heute noch erscheint. Auch bei den Mormonen finden sich Auslegungsergänzungen von Joseph Smith. Das Buch Mormon wird zur Bibel hinzugefügt, ja über diese gestellt, indem behauptet wird, dass das Buch Mormon die unverfälschte Offenbarung Gottes sei, während die Bibel Verfälschungen enthalte. Also das Buch Mormon ist grundlegender und wichtiger, wird behauptet. Die Heilige Schrift selber jedoch lehnt solche Ergänzungen und Hinzufügungen eindeutig ab. Aber darauf gehen wir auch noch ausführlicher ein in einer der künftigen Abendseminare. Manche Sekten gehen so vor, dass sie den sogenannten Buchstaben gegen den Geist stellen. Sie berufen sich auf die Bibelstelle, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Nun, liebe Freunde, worauf bezieht sich das in 2. Korinther 3, Vers 6? Was ist hier Buchstabe und Geist, wenn man den Zusammenhang kennt? Gesetz und Evangelium, ja, ist gemeint. Und nicht die Heilige Schrift als geschriebenes Offenbarungsdokument und ein Geist, der sich über diese stellt, sondern das tötende Gesetz, der Buchstabe und der neue Bund des lebensschaftschaffenden Evangeliums als Geist, das wird gegeneinander gestellt. Das macht der Zusammenhang ganz eindeutig. Wenn Sie mal das Kapitel ganz lesen, kann man es gar nicht anders auslegen. Nur ein Beispiel für Fehldeutungen, wenn man Bibelstellen isoliert aus dem Zusammenhang reißt. Sekten zeichnen sich aus durch außerbiblische Offenbarungen, Neuoffenbarungen, wie das heißt. Aber alle diese Offenbarungen müssen sich, so sind wir, denke ich, überzeugt als Christen, am Kanon der Heiligen Schrift selber messen lassen und überprüfen lassen. Die weiteren Kennzeichen lasse ich jetzt mal aus Zeitgründen weg. Ich denke, das waren die wesentlichsten. Dann der Teil 3, was macht Sekten attraktiv? Dazu nur ganz kurz. Ich will nur eine Zahl nennen. Jehovas Zeugen haben im Jahr 1990 bereits 835.426.538 Einsatzstunden mit ihrer Literaturverteilung verbracht. Das wird genau ausgerechnet. Es wird alles registriert in N. Brooklyn. Also es ist unglaublich, diese Zahl auf die Stunde genau von jedem einzelnen Anhänger wird hier berechnet. Sie haben mehr als 55 Millionen Ausgaben des Wachturms und der Zeitschrift Erwachet, jeden Monat in über 120 Sprachen verlegt und verteilt. Die auflagenstärkste religiöse Zeitschrift der Welt, ist nur nebenbei bemerkt. Die Mormonenkirche verfügt jedes Jahr über mehr als 40.000 Vollzeitmissionare, die vor allem von Utah, vom Bundesstaat Utah, Salt Lake City und so weiter, ausgesandt werden in viele Erdteile, in alle Erdteile, um Menschen für diese Mormonenkirche zu gewinnen. Die Neuapostolische Kirche besitzt allein in Deutschland, ja raten Sie mal, wie viele Mitglieder? doppelt so viel wie alle Freikirchen zusammen, über 500.000. Nun, was führt Menschen dazu, sich solchen Kulten und Richtungen anzuschließen? Es gibt intellektuelle Gründe, emotionale Gründe, soziale Gründe und spirituelle Gründe. Ganz kurz, intellektuelle Gründe liegen etwa darin, dass Menschen Fragen haben. Wer bin ich, warum existiere ich, wo führt mein Weg hin? Und diese Kulte versprechen Antworten. Emotionale Gründe, das heißt, der Mensch, jeder Mensch sucht nach Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Geborgenheit und findet diese scheinbar für ihn aber wirklich in dieser Gruppe. Hier fühle ich mich angenommen, hier ist ein überschaubarer Kreis. Da sehen wir, wie wichtig es ist, auch im Hauskreismaßstab Menschen eine Heimat zu bieten, in einer gesunden biblischen Gemeinde. Oder mein Guru versteht mich, nicht? Solche Sätze. Und es gibt auch soziale Gründe, Aussteigermentalität, Missstände bei den Großkirchen, über die wir bekanntlich auch sehr traurig sein müssen. Denken Sie an die ganze ethische Problematik heutzutage. Und das wird als Missionsgrund mit angeführt. Und dann schließlich spirituelle, geistliche Gründe. Der Mensch, der nach Gott sucht, nach Erlösung, nach Heil, hier wird ihm eine scheinbar befriedigende Antwort angeboten. Eine oft sehr einfache Antwort. Ein vierter Teil, wie warnt uns die Bibel vor Sekten? Gott hat uns ja nicht verwaist zurückgelassen, sondern uns Wegweisung geschenkt. In seiner Allwissenheit hat Gott vorausgesehen, bereits zur Entstehung der Heiligen Schrift, dass verführerische Lehren entstehen werden, vor allem am Ende der Tage. Dass falsche Apostel auftreten werden, ist vorausgesagt. Dass falsche Christusse auftreten werden und falsche Propheten. Verführerische Lehren fingen ja schon in neutestamentlicher Zeit an, die Kirche, die Urgemeinde zu unterwandern. In Matthäus 7 und Matthäus 24 warnt Jesus seine Jünger vor falschen Christussen und falschen Propheten, die zum Teil mit großen Zeichen und Wundern die Welt betören und die Gläubigen betrügen wollen. Matthäus 7 und 24. In 2. Korinther 11, Vers 12 bis 15 warnt der Apostel Paulus die Gemeinde vor Satan, der sich verstellt als Engel des Lichts, und vor seinen falschen Aposteln, die sich verstellen als Arbeiter der Gerechtigkeit. 2. Korinther 11, 12 bis 15. In den Timotheusbriefen, in den Petrusbriefen, im Judasbrief, überall ist die Warnung vor verführerischen Geistern, vor Lehren von Teufeln, vor Menschen, die ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden, vor Spaltungen und Irrlehren, vor einem anderen Evangelium, Galater 1. Und in Kolosser 2, Vers 8 und 9 heißt es, hütet euch vor der Philosophie und leerem Betrug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus. Kolosser 2, 8 und 9. Die Warnung vor gnostischen Bewegungen, die heute auch ihre Nachfolger haben, etwa in Theosophie, Anthroposophie, New Age und vielen anderen Richtungen. Soweit einige, nur einige Warnungen. Nun der letzte und vielleicht für manche wichtigste Teil. Wie können wir Sektenmitgliedern begegnen und helfen? Da möchte ich jetzt wieder ein bisschen langsamer machen. Vielleicht dürfen wir auch ein paar Minuten überziehen. Wie ist denn da die Stimmung? Lieber langsamer und überziehen? Okay. Ich muss Punkt 9 fertig sein, aber irgendwie ist es auch unzumutbar, dann, wenn es zu schnell wird, ne? Ich kann noch viel schneller, aber das möchte ich Ihnen nicht zumuten. Sie wissen ja, die Süddeutschen haben ja eine schnelle Zunge. Nee, das sind die Norddeutschen, habe ich Sie mal verwechselt. Ja, ich habe noch nicht gesagt, wo ich herstamme. Wer weiß es? Die es wissen, dürfen sich sagen. Da steht es nicht drin. Nein, steht nicht drin. Also, was vermuten Sie, aus welchem Dorf oder welcher Stadt? Vom Dialekt. Ich will die genaue Stadt wissen. Bitte? Pforzheim, ja, natürlich. Die Pforte zum Schwarzwald. Ja, gut, jetzt sind Sie wieder wach, ne? Okay. Also, wie können wir Sektenmitgliedern begegnen und helfen? Die Voraussetzungen für den Sektenapologeten, für die Sektenapologetin, Apologetik ist also die Verteidigung des Glaubens. Die Voraussetzung ist, dass wir gläubige Christen sind, in Verbindung stehen mit dem Herrn, wiedergeboren sind und durch Gottes Geist uns leiten lassen. Vor allem aber durch das Wort Gottes, das wir uns also in der Bibel auskennen und im Gebetsleben mit dem Herrn verbunden sind. Und auch in eine Gemeinde eingebunden, die auf der Grundlage der Heiligen Schrift steht, ohne Hinzufügungen und Abstriche, wie es am Ende der Bibel auch ausdrücklich genannt wird. Wesentliche Voraussetzungen persönlicher Art. Und was die Glaubenshaltung angeht, ist grundlegend, was wir über Jesus Christus glauben. Vor allem, dass wir die Gottheit und auch wahre Menschheit Jesu Christi anerkennen, das stellvertretende Sühneopfer des Herrn am Kreuz von Golgatha und die leibliche Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. In der Sektenapologetik selber können wir, ist nur ein Vorschlag, so mache ich das in meinen Büchern, in drei Schritten vorgehen. Zuerst die historische Analyse. Das heißt, wir untersuchen, wie die Sekte entstanden ist, welches ihre Begründer sind, welche Erkenntnisse und Lehren diese propagiert haben. Historische Analyse. Ein zweiter Teil ist dann die theologische Bewertung, der Hauptteil. Die theologische Bewertung der Hauptlehren dieser Systeme. Und da gehe ich persönlich immer entlang an den Glaubensartikeln und Bestandteilen der christlichen Dogmatik, Lotsi sagt man da im Lateinischen, also Hermeneutik, Theologie, Schöpfungslehre, Anthropologie, Hamartiologie, Christologie, Soteriologie, Pneumatologie, Ekklesiologie und Eschatologie. Zu Deutsch, Lehre von der Heiligen Schrift, von Gott, von der Schöpfung, vom Menschen, von der Sünde, von Christus, von der Errettung, vom Heiligen Geist, von der Kirche, vom Tod, ewigen Leben und den letzten Dingen. In dieser Reihenfolge kann man zum Beispiel die Lehre prüfen. Ich will Ihnen das zumindest ausschnittweise auch versuchen zu demonstrieren in den nächsten Sitzungen. Und aber der dritte Teil ist, denke ich, genauso wichtig, und zwar ist das die missionarische Begegnung. Die missionarische Begegnung mit den Sekten- und Kultanhängern. Nun, was ist denn die Grundlage unserer Beurteilung von Sekten, Kulten und auch Ideologien? Was ist die Grundlage? Ich frage einmal, ist es der Rat des Gamaliel, der so lautet? Nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Das sagte der schriftgelehrte Pharisäer Gamaliel, als die Apostel vor dem Hohen Rat standen und verurteilt werden sollten. Apostelgeschichte 5. Ist dieses nun das oder ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung von Sekten? Überhaupt von Lehren, ob die richtig oder falsch sind? Bitte? Wieso nicht?
Das zahlenmäßige Zunehmen. Nehmen wir die neue apostolische Kirche mit in Deutschland 800.
Ja, 600.
Nee. Na, vielleicht. Egal. Ja. Es sind weltweit 7 bis 8 Millionen. Jetzt könnte man sagen, von dem Wachstum her, dann müsste der 7 Gottesdorf.
Eben.
Also Wachstum.
Gut, vielen Dank für die.
Aber dass der in anderen Zusammenhang war,
ja, mit Gamaliel. Richtig. Er hat natürlich recht gehabt, denn die Gemeinde ist ja auch nicht untergegangen. Aber auch der Islam ist nicht untergegangen. Und auch die ganzen Sekten, viele Sekten, manche sind auch untergegangen, aber viele bestehen ja auch bis heute oder heute erneut. Also dieser Rat ist aus menschlichem Überlegen herausgeredet. Und es steht vieles in der Schrift, was nicht direkt Gott so gesagt hat, sondern was zitiert ist aus den damaligen Ereignissen. Ganz klar, nicht? Ich hoffe, dass uns das klar ist. Das tun ja Sekten, dass sie die Bibel als Steinbruch verwenden und solche Stellen bunt zusammenwürfeln. Etwa aus dem Predigerbuch Stellen herausnehmen, die rein menschlich gedacht und zitiert sind und ähnliches.
Matthäus 24 steht, glaube ich, auch, dass viele verführt werden.
Viele verführt. Ja, ja. Und deshalb werden viele, sogar die große Masse, abfallen, auch am Ende der Tage. Ich habe hier auch ein Büchlein über endzeitliche Entwicklungen. Da ist es ausführlich dargestellt. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Also das ist kein absolutes Kriterium. Es ist zwar im Fall der urchristlichen Gemeinde nicht falsch gewesen, aber nicht Gottes Offenbarung. Nun, das Kriterium, was ist das Kriterium zur Beurteilung von Sektenlehren? An sich ganz einfach. Das Wort Gottes, die Heilige Schrift, wie sie uns im Alten und Neuen Testament vorliegt. Und was ist nun das Hauptziel der Sektenapologetik? Was ist das Hauptziel, wenn wir Menschen, die in solchen Kulten sind, begegnen? Was denken Sie?
Ihnen Jesus zu bezeugen und wenn möglich, für Jesus zu gewinnen.
Ja, die Rettung der Menschenseelen für Jesus, für Gott und dass sie als gerettete Schar den ewigen, allmächtigen Gott in Ewigkeit verherrlichen dürfen. Das ist so das letzte eigentliche Ziel. Ich mache jetzt nur so einige Gedanken und Schleiflichter an den Schluss zur Sektenapologetik, einige Überlegungen. Viele Sekten oder überhaupt Sekten betonen sehr gerne Dinge, die vergessen scheinen, die vergessen worden scheinen. Ja, wie heißt jetzt? Vergessen worden zu scheinen, so ähnlich. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Die anscheinend vergessen worden sind. Ist das nach dem neuen Duden auch richtig? Stimmt es, dass man jetzt nicht mehr selbstständig schreibt, sondern selbstständig? Habe ich jetzt irgendwo gelesen, das ist ja schrecklich. Solche Zungenbrecher. Gut, aber Sekten und Kulte haben Lehren wiederentdeckt, die vergessen wurden. Oder eben verschüttet zum Teil. Zum Beispiel Themen wie Endzeit. Nicht? Endzeit. Das kann man heute ja kaum noch machen, weil Sekten darauf aufgesprungen sind. Kaum noch über diese Dinge reden. Wir müssen es aber trotzdem tun, natürlich. Oder auch Feiertagsheiligung. Denken Sie an die ganze Sabbatdiskussion. Oder auch ein sehr heikles Thema, besondere Gaben, Prophezeiungen, Wunder, Heilungen und all diese Dinge. Nicht? Da stützen sich Gruppen, auch verschiedene Richtungen innerhalb der Christenheit und außerhalb drauf. Man bekommt manchmal den Eindruck, dass Sektengründer geradezu nach Mängeln bei anderen Kirchen und Gruppierungen gesucht haben, die ihnen die Rechtfertigung zur Gründung einer eigenen Gruppe lieferte. Nicht? Man sucht geradezu nach dem Haar in der Suppe. Manche Dinge sind allerdings auch berechtigte Kritik. Und nun für das Gespräch mit Sektenanhängern ist grundsätzlich wichtig die Klärung der Terminologie. Das heißt, die Begriffsklärung. Wenn ich mit jemandem, der zu einer Sekte, einem Kult gehört, spreche, dann ist die Verwirrung der Geister sehr schnell perfekt, wenn die Begriffe vermischt und verwirrt werden. Das geschieht ja dauernd. Dann, denn natürlich reden auch Mitglieder von Sekten von Gott, von Christus, von Erlösung, von Wiedergeburt, vom Regenbogen und so weiter. All diese biblischen Begriffe, Symbole und so weiter werden verwendet, Regenbogen etwa, Symbol, aber sie werden umgedeutet und verfälscht. Und der Einzelne wird damit verführt, indem diese Begriffe verwendet werden, aber in einem anderen Zusammenhang. Gesundheit. Die Begriffsklärung ist also ein ganz wesentliches Anliegen des Gesprächs in der Sektenapologetik. Nun aber, wie können wir denn herausfinden, was die biblischen Aussagen meinen? Entscheidend ist, wie schon Martin Luther betont hat, wenn wir einen Bibeltext auslegen, es kommt ein bisschen hermeneutik, dass wir zwei Dinge beachten, um die Bibel richtig zu verstehen und nicht sektiererisch zu verfälschen. Das ist der Literalsinn oder Wortsinn und der Kontext, zu Deutsch der Zusammenhang. Das heißt, Bibelstellen sind immer so lange wörtlich auszulegen, solange der Kontext nichts anderes erfordert. Wenn aber der Textzusammenhang sagt, jetzt folgt ein Gleichnis, Jesus, ich spreche jetzt ein Gleichnis zu euch, dann ist klar, dass das als Gleichnis zu verstehen ist und nicht als, sage ich jetzt mal, Geschichtsbericht in erster Linie oder überhaupt. Wobei Jesus natürlich an Gegebenheiten des alltäglichen Lebens anknüpft. Aber es ist ein Gleichnis, etwa vom barmherzigen Samariter, was durchaus so passiert sein kann, aber in dem Zusammenhang wird es eben so verstanden. Und der Zusammenhang macht also deutlich, wie die Stellen zu verstehen sind. Und wenn es anders gedeutet wird, ich werde Beispiele noch nennen in den folgenden Abenden, dann ist es problematisch. Ein Beispiel allerdings gleich vorweg. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich bin der Weinstock, Nun denken Sie dann, dass Jesus wirklich ein Weinstock ist? Das ist ganz eindeutig ein Bildwort. Und so ist immer die Gattung des Begriffes und des Zusammenhangs zu eruieren. Man muss also feststellen, ist es ein Tatsachenbericht, ein Geschichtsbericht, ein Gleichnis, eine Allegorie und so weiter. Das ist das berechtigte Anliegen der Formgeschichte, allerdings nicht, wie es die historisch-kritische Theologie betreibt, das nur nebenbei bemerkt. Aber natürlich, die Gattung müssen und können wir bestimmen. Jesus ist natürlich nicht ein Weinstock, aber er drückt durch das Symbol des Weinstocks aus, dass er Lebenssaft jedem seiner Jünger zuströmen lässt. Ein Beispiel doch schon einmal, weil auf die Anthroposophie gehe ich auch nicht ein in diesen Abenden, aber doch ein Beispiel. Johannes 13, Vers 18 spricht Jesus Christus: Wer mein Brot isst, der tritt mich mit Füßen. Wer mein Brot isst, der tritt mich mit Füßen. Es handelt sich um die Abendmahlsgeschichte, wo Judas mit am Tische sitzt und das Brot mit Jesus eintaucht und isst. Und er sagt, wer das Brot mit mir isst, tritt mich mit Füßen. Nun, das ist also ein Bildwort auf Judas gerichtet, der sein Brot eintaucht beim Passamahl und Jesus verraten wird, der ihn also mit Füßen treten wird, symbolisch gesprochen. Ich denke, das leuchtet ein, oder? Und vor allem wird es ja entnommen aus Psalm 41, Vers 10, dieses Wort, wo es heißt, der Freund tritt mich mit Füßen. Und da ist eindeutig der Verrat des Freundes gemeint, in dieser Parallelstelle in Psalm 41. Rudolf Steiner nun, der Begründer der Anthroposophie, Waldorfschulen, Demeter etc., deutet diesen Text so, dass der Mensch, und zwar jeder Mensch, Christus ganz plastisch und konkret mit Füßen trete, weil Christus der Geist der Erde sei und der Mensch auf dieser Erde herumlaufe. Das ist eine dieser esoterisch-okkulten Deutungen bei dem Begründer der Menschenweisheit, Anthroposophie. So in seinem Vortragszyklus das Johannesevangelium, Dornach, 7. Auflage 1955, Seite 133. Der Text wird also ganz wörtlich genommen, total wörtlich, und dadurch wird die Deutung gerade falsch, weil nämlich der Zusammenhang klar macht, dass es ein Bildwort ist und eben kein ganz wörtlicher Text, wie wenn ich sagen würde, Jesus war ein Weinstock. Verstehen Sie? Ja? Und so machen es Sekten oder Kulte und esoterische Richtungen sehr gern. Sie nehmen ein Wort heraus, lassen den Zusammenhang weg und dadurch wird die Deutung falsch und entstellt. Es ist also kunstvoll, wie Zeugen Jehovas etwa diese Zahlen zusammenreimen, um zu ihren Berechnungen zu kommen, aus ganz unterschiedlichen biblischen Büchern. Wir müssen also immer sehen, was der Zusammenhang ist und deutlich macht. Ein wichtiger weiterer Aspekt ist die Frage der Heilsgeschichte. Viele Sekten denken nicht geschichtlich dynamisch, sondern statisch. Das heißt, die Bibel ist für sie wie ein erratischer Block, wo ich aus dem Alten Testament genauso ein Wort irgendwo herausnehmen kann wie aus dem Neuen und es ist immer irgendwie richtig, es entsteht immer eine Lehre draus, nach deren Vorstellung. Aber die Bibel beschreibt ja eine heilsgeschichtliche Dynamik. Die Bibel beschreibt eine heilsgeschichtliche Dynamik vom Alten Bund zum Neuen Bund, von der Verheißung zur Erfüllung, vom Gesetz zum Evangelium und so weiter. Und wenn wir jetzt hergehen würden und würden aus den Zeremonialgesetzen die Tieropfer und so herausnehmen und das wieder einführen, würde das zum Beispiel die heilsgeschichtliche Weiterentwicklung, dass nämlich in Jesus das vollkommene Opfer für alle Zeiten vollbracht ist, außer Acht lassen. Verstehen Sie? Also das wird auch oft übersehen. So macht zum Beispiel der Hebräerbrief im Neuen Testament deutlich, dass die Opfer des Alten Bundes durch das einmalige Opfer Jesu erfüllt und damit auch abgetan sind. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Sabbatfrage hinzuweisen, um das wenigstens kurz zu streifen, die namentlich für die siebenten Tagsadventisten nach wie vor ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal darstellt. Wenn man sagt, wir müssen heute als Christengemeinde den Sabbat halten, wird schlichtweg übersehen, dass die urchristliche Gemeinde schon in neutestamentlicher Zeit und nicht erst seit Kaiser Konstantin den ersten Tag der Woche als besonderen Gedenktag des Herrn, an die Auferstehung des Herrn nämlich, ein Gedenktag, gehalten hat und in bewusster Unterscheidung zu den jüdischen Gebräuchen eingeführt hatte. Wenn Sie dazu Bibelstellen brauchen, ich nenne Ihnen mal jetzt nur wenige. Also nicht erst bei Kaiser Konstantin. Konstantin hat natürlich dann den Tag Sonntag genannt, nach dem Sonnengott. aber auch im Deutschen eben dann so Sol Invictus, im Lateinischen, in anderen Sprachen, Französisch Dimanche oder Englisch, ja, Englisch ist Sunday, aber Französisch Dimanche zum Beispiel eine andere Bedeutung, hat nichts mit Sonnengott zu tun. Ist also auch eine Frage, welcher Sprache ich jetzt gerade mich befinde. Und das heißt also, die urchristliche Gemeinde bereits sprach vom Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung des Herrn, und der wurde heilig gehalten, gerade in Abgrenzung zur jüdischen Synagoge. Bibelstellen, die das deutlich machen, Johannes 20, Vers 1 und im gleichen Kapitel Vers 19 und Vers 26. Und zwar, wenn das jetzt interessiert, Jesus ist auferstanden am ersten Tag der Woche und er ist erschienen am ersten Tag der Woche, als die Jünger beisammen waren, versammelt waren. Man kann eben sich vorstellen, gottesdienstlich auch versammelt waren. Sie waren immer gerade am ersten Tag der Woche versammelt, als Jesus dann erschien hier. Und in Apostelgeschichte 20, Vers 7, das ist zum Beispiel eine wichtige Stelle in dieser Diskussion. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Die lese ich doch mal kurz vor, auch wenn die Zeit jetzt davonläuft. Aber wir sind auch fast durch. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Da heißt es, als wir am ersten Wochentag, am ersten Tag der Woche versammelt waren, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen. Ich denke, das ist kein Zufall. Die Gemeinde hat sich bereits im ersten Jahrhundert am ersten Tag der Woche versammelt, um das Brot zu brechen, um das Abendmahl zu feiern. Das war ein Gottesdienst. Und der wurde heilig gehalten, der erste Tag der Woche. Und noch eine Stelle, Offenbarung 1, Vers 10, da ist bereits die Rede vom Tag des Herrn. Also nicht erst seit Konstantin. Wollen wir jetzt darüber diskutieren, oder? Okay. Ich kann jetzt das nur anreißen, diese Frage. Nun, noch ein letzter Gedanke, vielleicht einer der schwerwiegendsten im Zusammenhang mit der Sektenapologetik, nämlich die Frage, gehen die Mitglieder von Sekten ewig verloren? Auf die Frage möchte ich am Schluss eingehen. Können wir diese Frage überhaupt beantworten, liebe Freunde? Ich denke, es steht uns nicht zu, das letzte Generalurteil zu fällen als Menschen. Weder über die Mitglieder von Kirchen, noch über die Mitglieder von Freikirchen, noch über die Mitglieder von Sekten. Dieses Urteil steht nur Gott zu, ob es Katholiken sind oder Mormonen, Evangelische oder Baptisten und so weiter. Bei manchen Sekten, wie etwa den Neuapostolischen, gibt es durchaus mancherlei biblische Grundlagen. Ich sehe da schon auch ein bisschen Unterschiede in der Gewichtung bei den einzelnen Sekten. Allerdings sind diese sehr verdreht und verdeckt durch andere Lehren. Wir werden auch extra zwei Abende über die größte Sekte in Deutschland, die Neuapostolische Kirche, haben, weil das ja gerade deshalb auch sehr wichtig ist. So schrieb etwa der verstorbene Sektenexperte Kurt Hutten, übrigens sein Standardwerk durchaus zu empfehlen, auch wenn es über 80 Mark kostet, Seher Grübler Enthusiasten, das Buch der Sekten und religiösen Sondergemeinschaften. Das ist auch eine kleine Freikirchenkunde, wenn Sie so wollen. Es sind also nicht nur Sekten drin, auch Sondergemeinschaften und andere Gruppen. Der Sektenbegriff ist ja heute sowieso viel diskutiert. Also Kurt Hutten hat in diesem Buch, und zwar ganz am Ende geschrieben, ich zitiere aus der letzten von ihm bearbeiteten Auflage von 1968, 11. Auflage, Seite 749, da sehen Sie schon den Umfang, heute sind es über 1000 Seiten, was auch diese furchtbare Zersplitterung natürlich auch aufzeigt. Nicht? Und da sagt er sehr treffend, es ist nicht erlaubt, ein Generalurteil zu fällen, in dem Sinne etwa, weil in diesen Gemeinschaften irrige Lehren verkündet werden, deshalb verfehlen ihre Mitglieder das Heil. Man höre dann genau hin. Wir können kein Generalurteil fällen, weil irrige Lehren verkündet werden, deshalb verlieren sie das Heil. Wir können nur sagen, wegen dieser irrigen Lehren ist es dem Einzelnen erschwert, den rechten Weg zu finden. Wie eine Verdunkelung, nicht, die sich über die Botschaft legt.
Nochmal die Seite.
In der 11. Auflage, 749, wenn Sie die auch haben sollten, war doch das kleinere Format. Also ganz am Ende, auch bei der neueren sicher. Erschwert, den rechten Weg zu finden. Er ist in Gefahr, auf Abwege zu geraten, das Wichtigste an den Rand zu schieben und Nebensächliches in den Mittelpunkt zu stellen. Eine große Gefahr bei den klassischen christlichen Sekten insbesondere. Er oder sie, ergänze ich, kann dazu verführt werden, dass er sich auf trügerische Sicherheiten verlässt, sei es eine Totentaufe etwa bei Mormonen oder Neuapostolischen und ähnliches, nicht? Auf trügerische Sicherheiten verlässt und dass der Boden, auf dem er steht, dann einbricht, also dass er dann doch verloren geht oder sie. Aber er kann trotz seines irrigen Bekenntnisses in der Nachfolge des Herrn stehen und ihn lieben. Nicht? Das schließt Hutten und das schließe ich auch nicht aus. Trotz eines falschen Bekenntnisses kann es Menschen geben, bei allen Kirchen, Freikirchen und auch Sekten, die vielleicht gar nicht die Sektendogmatik jetzt unbedingt so teilen, die aber eine persönliche Beziehung zu Gott pflegen. Diese Möglichkeit sollten wir, denke ich, immer bestehen lassen. Also wir können und sollten da kein letztes Generalurteil über die Gruppe als Ganze fällen. Es gibt auch immer dort Individuen, Einzelne. Und der Herr sieht das Herz an, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Vergessen wir diesen Satz nicht. Er sieht auch unser Herz. Ja. Hutten ist also zu Recht sehr vorsichtig und überlässt das letzte Urteil Gott, der das Herz des Einzelnen ansieht. Allerdings, so denke ich, ist eine biblisch klar bestimmte Grenze da überschritten, wo der Einzelne Jesus Christus als lebendigen Sohn Gottes und Erlöser ablehnt. Nach 1. Johannes 5, Vers 12 nämlich, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Um das klar zu sagen, wer Jesus nur als Engelwesen betrachtet und nicht als Sohn Gottes, für den ist es kolossal erschwert, würde ich sagen, gerettet zu werden, wenn nicht gar unmöglich. Das würde ich doch wagen zu sagen, im Vorblick auf den nächsten Abend. Das ist 1. Johannes 5, Vers 12. Da geht es ganz klar darum, um Jesus als wahren Gott und wahren Menschen, als Sohn Gottes in der Dreieinigkeit. Und freilich, und darauf weist auch Hutten treffend hin, macht das rechte Bekenntnis allein nicht selig, sondern Lehre und Leben gehören zusammen. Ich glaube, Helge Stadelmann hat es auch am Anfang, wie ich richtig erinnere, gesagt. Manche Anhänger von Sekten führen ein äußerlich tadelloses Leben. Das ist nicht abzustreiten und ist auch lobenswert. Aber wenn eine Person äußerlich gut handelt, braucht sie noch nicht auf der Seite Jesu Christi zu stehen und kann trotzdem verloren gehen, wenn ihr Handeln nur ein rein menschliches Gemächte, ein humanistisches Werk ist. Da geht sie nach biblischer Aussage trotzdem verloren, Römer 3 und viele weitere Stellen. Es gehört vielmehr beides zusammen, richtige Lehre und richtiges Leben. Ich sage das auch an unsere und an meine eigene Adresse. Wir werden hier nie dem göttlichen Maßstab völlig genügen. Wir können immer nur Gott hier um Gnade und Kraft und Vergebung bitten. Aber das ist durchaus anzustreben mit Gottes Hilfe. Somit gilt weder Lehre ohne Leben, noch Leben ohne Lehre. Also beides zusammen, das richtige Bekenntnis und die richtige Haltung zum Herrn. Auch in der Lebensausübung, im Handeln und Reden und so weiter. Und Leben heißt nun eben Nachfolge Christi. Dietrich Bonhoeffer schärft uns in seiner Schrift Nachfolge ein, also die Schrift heißt Nachfolge, da schärft er uns ein, dass es keine billige Gnade sein darf, sondern die teure Gnade, die Jesus das Leben gekostet hat. Die teure Gnade, die das neue Leben ausmacht und den Gehorsam Gott gegenüber bedingt. Damit möchte ich jetzt schließen und mit uns beten. Gerne können Sie noch zurückbleiben, wenn Sie Fragen haben. Wer will, kann aber auch gehen. Lasst uns nun beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist und dass wir wissen, es war eine ganz teure Gnade, nämlich eine Gnade, die deinen Tod, dein Leben gekostet hat, dass du in den Tod gegangen bist für uns. lass uns das auch heute Abend ganz groß vor Augen stehen. Und wir wollen dir einfach dafür danken, dich dafür anbeten. Und lass diese teure Gnade doch auch vielen Mitgliedern von Sekten, auch durch alle, die heute Abend hier sind, noch nahegebracht werden. Dass wir alle Boten deiner Liebe, deiner Schöpfer- und Erlösermacht sein dürfen. Geh du jetzt mit jedem Einzelnen nach Hause, behüte uns alle auf den Wegen und schenk eine gesegnete Woche. Amen.